Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres IMC-Besuchs. Heute führen wir ein kleines Interview. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hat, guckt mal unten in die Videobeschreibung, dort haben wir alles verlinkt. Viel Spaß dabei.
Ich sitze jetzt mit Anna Taranko. Am besten stellst du dich selbst einmal vor. Was machst du bei IMC und warum rede ich jetzt mit dir?
Eine sehr gute Frage. Also ich bin die Marketingdirektorin für IMC hier in Deutschland. Und von Haus aus bin ich Biologin. Ich habe Biologie in Kanada studiert und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns mal zusammensetzen sollten und uns austauschen sollten, weil wir haben so ein Thema, das wir beide ganz spannend finden.
Genau, ja, was die Zuschauer nicht wissen, wir haben schon ein paar Telefonate miteinander geführt, die auch ein bisschen ausgeartet sind. Genau, diese Ausartung wollen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen fortführen. Wie ihr mitbekommen habt, geht es um Indica und Sativa. Es herrscht ja noch immer die Meinung, dass eine Indica halt eine typische Sorte ist, die einen ins Bett bringt und eine Sativa eine typische Sorte ist, die was für einen Tag ist. Dann unterscheiden sie sich noch in der Wuchsform. Die Indica wächst ein bisschen kompakter, die Sativa wächst ein bisschen buschiger. Das kann man auf jeden Fall festsagen. Es gibt diese Indica und Sativa Wuchsform. Allerdings bei der Wirkung, da gibt es ein Problem.
Ja, sieht ein bisschen anders aus. Wir haben bei der Arbeit auch regelmäßig interessante Unterhaltung darüber. Mein Kollege meint Indica in die Couch. Ganz klar, also man sieht da eine Wirkung. Und ich als Biologin sage, Also, fangen wir mal an. Wo soll ich anfangen? Ich erzähle euch ein bisschen, wo das Ganze herkommt. Also die Cannabispflanze, die ist ungefähr 28 Millionen Jahre alt. Das kann sie ganz schlecht feststellen, weil es gibt eigentlich nur 3 Fossilien von Cannabispflanzen. Die eine davon haben sie übrigens in Deutschland gefunden. Das ist ein Faserhanf gewesen. Und jetzt haben sie DNA-Watch, die Microfossils vom Blütenstaub gesehen und haben gesagt, ja, okay, Cannabis kommt ganz klar aus Zentralasien, von dem Himalaya-Gebirge kurz davor, nicht das Vorgebirge davon. Und von da ist die Pflanze, hat sich dann ausgeweitet und ist dann nach Europa gekommen. Und die anderen, die sind noch weiter höher und höher und höher gewandert in den Bergen. Und die Pflanze, die brauchte da Unterstützung. Das ist ja immer mehr Sonnenlicht. Und die Pflanze, die müssen ihr DNA schützen, nicht?
Ja.
Also so haben sie THC entwickelt. Es schützt die Pflanze also vor den Einstrahlungen von der Sonne. Zur gleichen Zeit haben sich die Pferde entwickelt, die Kaninchen, die Hamster, die Mäuse. Und die haben dann die Cannabispflanzen gefuttert. Die Cannabispflanzen, die dann nach Europa ausgewandert sind, da hast du ja nicht so hohe Berge. Das ist der Faserhanf, der hat auch kein THC mehr. Und die anderen, die sind dann nach Asien gegangen. Das, was wir heutzutage ein Sativa nennen. Und dann, was wir populär gesagt Indica nennen, die sind dann im Afghanistan geblieben und in der Hindukusch-Gegend. Und da haben wir schon die Problematik.
Ja.
Also, zur Problematik.
Ja, jetzt wird's spannend. Yeah.
Also, wenn man sich die Taxonomie anguckt, ist es ganz anders. Also, Indica, Sativa. Die Pflanze heißt Cannabis sativa. Und dann gibt es die verschiedenen Subspecies oder nicht, kommt drauf an, wie man gelesen hat. Aber wie es tatsächlich aussieht, die Cannabis sativa ist der Faserhanf, ja, den wir in Deutschland finden. Dann hast du Cannabis sativa indica, ist was man normalerweise sativa bezeichnet. Und das, was wir alle als Indica kennen, ja genau, und das, was wir alles als Indica kennen, kommt aus dem Afghanistan und das ist Cannabis sativa indica subspecies Afghani.
Also ist die eigentliche Indica-Sorte eine Afghani, die eigentliche Sativa eine Indica.
Und die Sativa eine Ruderalis.
Genau, und die Sativa eine Ruderalis. Das haben wir jetzt gerade noch gar nicht besprochen. Das ist ja auch noch die dritte Variante, die es ja eigentlich gäbe. Die Ruderalis, die Sativa und die Indica. Und die eigentliche Sativa ist eine Ruderalis.
Ja.
Genau, es ist also sehr, sehr verwirrend. Ihr seht, dass da scheinbar ganz schön was durcheinander gekommen ist in den letzten Jahrhunderten. Und man das jetzt halt erst herausfindet, weil man halt jetzt auch versucht, herauszufinden, wie das alles gekommen ist. Und die machen jetzt ja auch die Gentests mit den Pflanzen. Und deswegen sind sie dahinter gekommen, dass es eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Ob man jetzt eine Indica-Pflanze hat, dass sie müde macht. Es gibt genauso Indica-Pflanzen, die Terpene enthalten, die wach machen. Und dementsprechend haben sie halt festgestellt, dass das nichts mit den Pflanzen zu tun hat. Also mit der Wirkung der Pflanzen zu tun hat, die Bezeichnung Indica oder Sativa.
Da kann man am besten Ethan Russo, das ist der Name, der Wissenschaftler, wenn es um Terpene und um Cannabis überhaupt geht. Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass ein Wissenschaftler sagt, das ist Schwachsinn. Eine Pflanze oder eine Blüte bestimmte biochemische Eigenschaften zuzudichten, nur weil sie so wächst. Und Wissenschaftler, die sagen nie Schwachsinn. Mhm. Die sagen nie ja oder nein. Die sagen immer, es könnte eventuell sein, aber ganz klar, wissenschaftlich gesehen, es haut nicht hin. Was man normalerweise sagt in den Indica, also in diesem Fall Afghani, da hat man eher das Myrcin drin. Mhm. Und das macht müde. Sich nicht so doll am THC, sondern am Myrcin. Und das findet man häufiger in den Kush-Strains. Und wenn man sich die Sativa anguckt, die haben genau das gleiche hohe THC, aber die haben eher die Limon-Citrus-Terpene drin.
Genau, die anregenden Terpene.
Genau. Aber inzwischen ist das alles so doll gekreuzt und wieder zurückgekreuzt. Wir haben ja gerade eine ganze Menge uns angeguckt.
Ja.
Und da hatten wir eine Blüte, wo du sagst, vom Wuchs her, ganz klare Indica, nicht eine schöne, feste...
Aber schroch nach Limone bis zum Gehen nicht mehr.
Genau. Und da sagst du, ha?
Wie kann das zusammenhängen?
In die Couch? I don't think so, nicht?
Genau.
Also das ist, die sind einfach so gekreuzt, dass du kannst nicht mehr sagen, das sagen die Wissenschaftler selbst. Man muss sich die Terpene angucken, man muss sich selber kennen und so weißt du, wie eine Blüte auf dir.
Genauso, wie man auch nicht sagen kann, es ist ein Hybrid mit 90%igem Indica-Anteil oder 80% oder 70%igem Indica-Anteil. Also ich weiß auch nicht, woran die das festmachen, welchen Indica-Anteil jetzt ein Hybrid-Strain hat. Das ist eigentlich nicht möglich.
Boah, Indica dominieren, keine Ahnung was. Ja. Also das ist die Frage, also wie definierst du überhaupt Indica?
Genau.
Definierst du das am Wuchs oder definierst du das an Terpenen? An Terpenen kannst du das eigentlich nicht festmachen. Also dann kannst du sagen, ja okay, eventuell sagt jemand, ja, ist Indica dominierend, weil das so eine kleine feste Blüte ist. Weil ich orientiere mich am Wuchs. Aber die Wirkung ist wieder ganz anders. Also das Ganze ist, es passt einfach nicht zusammen. Wissenschaftlich gesehen, du kannst es nicht auseinanderhalten.
Genau. Das ist auch der Grund, weswegen wir in den letzten Folgen immer die Finger dazu genommen haben, wenn wir Indica und Sativa gesagt haben. Weil wir natürlich wissen, dass es nicht das Richtige ist. Aber es gibt jetzt auch nicht, oder es gibt zurzeit zumindest noch keine Möglichkeit, es anders zu benennen. Also wie will man denn jetzt sagen, ich brauche eher eine Sorte, die mich müde macht? Dann sagen die Leute halt, ich brauche eher eine Indica-Sorte, weil jeder mittlerweile weiß, was damit gemeint ist. Wir brauchen jetzt theoretisch komplett neue Wörter für sowas. Oder man muss das halt wirklich an den Terpenen festmachen und dann halt sagen, ich brauche jetzt eine Sorte mit hohem Myrcen-Anteil, um halt gut schlafen zu können. Aber das kann halt dann genauso eine Sativa sein, die mich müde macht mit einem hohen Myrcen-Anteil. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir da irgendwie anders drüber sprechen, über die Kultivare. Also das, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das dauert auch ein bisschen Zeit, bis wir da alle ungewöhnt sind. Ja. Aber das muss auf jeden Fall, wir müssen uns dann eine Alternative überlegen.
Weil wie soll es sonst passieren? Also es gab vor ein paar Jahren, gab es eine Strain, die hat die beste Sativa-Blüte des Jahres gewonnen. Und ganz genau die gleiche Strain hat 4 Jahre später die beste Indica-Blüte gewonnen.
Wir haben euch auf jeden Fall alle möglichen Studien, die irgendwas belegen, was wir jetzt hier gerade gesagt haben, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal durchgucken. Es ist sehr kompliziert, Studien zu lesen. Deswegen haben wir auch beschlossen, dass wir uns mit Anna zusammensetzen, die ja ein bisschen mehr Fachwissen als wir hat. Weil wir standen auch vor den Studien und dachten so, wie sollen wir das erklären, Matze? Wie sollen wir das machen? Und deswegen haben wir gedacht, wir fahren hier hin und holen uns Hilfe.
Und das andere, was man höchstwahrscheinlich auch noch dazu sagen sollte, ist Terpene. Es gibt da keine vernünftigen Studien dazu.
Ja.
Also es gibt nur sämtliche Leute, die sagen, ich fühle mich so oder ich fühle mich so. Es ist aber alles nicht wissenschaftlich bewiesen. Deshalb kann man, okay, wir sagen alle, ja, Myrcen macht müde. Und die ganzen Zitrussachen, die machen belebend und die bringen Schwung da rein. Aber es gibt zigtausend verschiedene Terpene.
Ja.
Die agieren auch untereinander und miteinander und mit den Cannabinoiden. Und da ist jeder Körper einfach anders. Und da muss man für sich die ganzen Strains ausprobieren und das Richtige für sich zum richtigen Moment finden.
Genau, deswegen muss man halt auch so viel durchtesten. Das kennt ihr ja von unseren Strain-Reviews. Ich teste so viele Sorten, alle sind unterschiedlich. Manche wirken besser, manche wirken schlechter. Manche sind halt für eine andere Person besser. Jedes Endocannabinoid-System ist individuell. Also Cannabis ist so ein vielseitig einsetzbares Medikament, aber genauso muss man halt auch sehr viel Zeit einplanen, überhaupt das richtige Kultivar oder Produkt zu finden, was für die Erkrankung von einem selbst halt am besten wirkt. Und das ist schon auch, glaube ich, abschreckend für neue Patienten. Gerade jetzt, wenn wir jetzt auch noch dieses ganze System über den Haufen werfen, wo ja auch manche Apotheken draufsetzen und die ganzen Sorten nach Indica und Sativa halt aufsortieren. Ja, es ist schon schwierig, für Neupatienten vor allen Dingen.
Man muss sich einfach Hilfe holen. Man muss mit anderen sprechen, man muss sehen, ja okay, und auch die Apotheker sagen, es kann sein, dass das und das funktioniert ganz gut. Aber zur gleichen Zeit, das sind ja alles keine Klonen. Also wenn du ein Regenbogen-Glitzy-Strain von Anbauer A hast und Regenbogen-Glitzy-Strain von Anbauer B,
kann eine ganz andere Terpenkonzentration da sein.
Die Terpene werden ganz anders sein.
Ja. Bei der Indica-Pflanze ist es ja so, dass sie eher kompakt wächst, kleiner. Die ganze Pflanze an sich bildet nicht so ein buschiges Wachstum aus, wie jetzt eine typische Sativa-Pflanze wachsen würde. Gleichzeitig sind die Blüten aber auch viel kompakter als jetzt bei einer Sativa-Pflanze. Bei einer Sativa kann das so, ja, wie so, wenn ich das so zeigen würde, wie so eine offene Hand aussehen. Und eine Indica wäre eher so verschlossen. Das sind, glaube ich, so könnte man das ganz gut erklären, oder?
Ja, genau. Und das siehst du auch bei den Blüten. Also wir haben uns ja die Blüten angeguckt. Das ist so eine kleine Faust, die Blüte, so eine ganz feste, dichte Blüte. Bei einer Sativa, die sind eher luftiger und so sehen sie aus. Und zur gleichen Zeit, das sind ja die auch aus Südostasien und so hingewandert sind, die sind höher, die dauern viel länger, bis sie blühen und bis die Blüten so weit sind. Die Indica, die haben kürzere Lebenszyklus, also ist es einfacher, sie anzubauen. Man kriegt einfach mehr daraus. Und deshalb in der Regel suchen die Hersteller ja auch, oder die Produzenten, die suchen was, was sie so schnell wie möglich anbauen. Ja. Hohe THC-Werte, absolut entspannt. Also da sucht man sich eigentlich eine Indica-Wuchs und dann mit den dazu passenden Terpenen.
Genau. Also es gibt ja auch noch das Problem, dass wir denselben Strain haben. Das wird ja meistens von einer Mutterpflanze geschnitten. Dann bekommt eine neue Facility die Stecklinge von der Mutterpflanze. Die ist vielleicht in Kanada super gewachsen. Jetzt wurde in Land X in Dänemark eine neue Facility aufgemacht. Der Steckling kommt zu der neuen Facility und dort hat er auf einmal ganz andere Terpenwerte, ganz andere THC-Werte, CBD-Werte. Wie kann das sein?
Es ist eine Pflanze.
Genau, es ist einfach Natur, ne?
Es ist eine Pflanze. Es wird ganz toll auf THC und CBD getestet. Das testen sie auch regelmäßig im Anbauprozess von der Pflanze. Die Terpene, das merkt man, sobald sich eine Strain eingependelt hat, das sind immer Klone. Wir testen bei jeder Charge, testen wir die Terpene. Und da sieht man am Anfang, war da viel mehr Variation drin. Inzwischen haben die das richtig gut hingekriegt. Mhm. Also sind die Terpene fast immer alle gleich. Beim gleichen Anbauer die gleiche Pflanze. Wenn wir, wie gesagt, wenn wir also diese eine Strain, Herziglitzi Regenbogen, meine Tochter ist 4, nicht? eins, Herziglitzi Regenbogen 2 von 2 verschiedenen Anbauern haben, die Terpene können total ganz anders sein.
Ja.
Und deshalb reagiert man da auch ganz anders. Also man ist ein Patient, man sucht irgendwie was Bestimmtes, weil das einem gut tut. Dann haben sie das nicht mehr von diesem Anbauer. Man sagt, ja, das ist die gleiche Strain, ich soll da gleich drauf reagieren, aber das tut man nicht.
Genau.
Und es liegt einfach an den Terpenen und nicht jeder testet die Terpene. Man kann auch die Terpene einfach durch die Bibliografie angeben. Und was bei der Bibliografie rauskommt und was bei der Pflanze wirklich rauskommt, haben wir auch selber gesehen, da sind Welten dazwischen. Die Top 5 Terpene sind nicht unbedingt die Top 5 Terpene, die wir in unserer Strain haben. Mhm. Also, wie kann ich das am besten erklären? Das ist also, man hat ja eine Strain und diese Strain, die hat ja verschiedene Pflanzen, die dazu gehören. Nicht? Das ist so, als ob ich heiße Taranko, ich bin Anna Taranko, meine Schwester ist Tina Taranko. Wir sind genetisch, sind wir uns sehr ähnlich, wir haben die gleichen Eltern, aber wir sind anders. Ich habe blaue Augen, sie hat braune Augen, sie ist größer, ich bin kürzer. Und genauso funktioniert das auch bei den Cannabispflanzen.
Genau. Ich hatte auch schon die Vermutung aufgemacht oder so die Überlegung, Zwillinge, eineiige Zwillinge, zweieiige Zwillinge. Man schneidet Klone, das ist wie ein eineiiges Zwilling. Trotzdem ist dieses eineiige Zwilling ein bisschen unterschiedlich. Also diese eineiigen Zwillinge sind nicht 1:1 dieselben Menschen, sondern da gibt es auch ganz kleine Unterschiede. Und bei den zweieiigen Zwillingen, also Geschwistern also im Endeffekt,
Geschwister.
Genau, da kann halt alles unterschiedlich sein. Der ganze Wuchs kann sich, das wäre dann im Endeffekt ein anderer Phänotyp, unterschiedliche Phänotypen. Da kann dann tatsächlich auch die Terpenkonzentration eine ganz andere sein, dass ein ganz anderes Hauptterpen da ist, obwohl es der gleiche Strain ist, dieselben Eltern sind, aber halt komplett andere Wirkungsweise entsteht.
Ja, der eine kann eine typische Indica-Blüte haben, so ein festes, und das andere kann so eine luftige Sativa-Blüte haben.
Genau.
Bei denen, die genetisch identisch sind, das ist Nature versus Nurture. Die eineiigen Zwillinge, die sehen sich besonders wenn sie klein sind, sehen sie sich ganz ähnlich. Ja. Desto älter sie werden, desto anders sehen sie aus.
Genau.
Und von der Persönlichkeit, das wären so quasi die Terpene, können sie ganz anders sein.
Ja.
Kommt drauf an, wie sie aufgewachsen sind, was für Einflüsse sie gehabt haben. Entwickeln sie sich entweder so oder so.
Welchen Stress haben sie abbekommen?
Genau.
Ja, Stress
genau,
ist ja auch nochmal das Thema. Dann wird im Gewächshaus angebaut, kommt dann vielleicht noch ein bisschen Kältestress dazu oder die Sonne wird mal weg, dann kommt Kunstlicht dazu. Das sind aber dann auch schon wieder unterschiedliche Faktoren. Also es spielt so viel rein in diese Pflanze, dass man halt, das ist super schwierig halt auch. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele ähnliche Strains auf dem Markt, die unter unterschiedlichen Namen laufen und auch von unterschiedlichen Herstellern kommen, weil sie halt auch anders wirken. Also es gibt ja zum Beispiel ein Gorilla Glue, das wird als Indica betitelt. Es gibt ein Gorilla Glue, das wird als Hybrid betitelt.
Oder Sativa.
Genau, oder als Sativa. Das ist halt, das ist halt so ein breites Spektrum, obwohl es derselbe Strain ist, sind es halt trotzdem unterschiedliche.
Ist ein dreifacher Hybrid.
Genau.
Nicht? Und die sind die Eltern, die dreifachen Eltern, die sind ja auch nicht alle genetisch gleich.
Genau.
Also deshalb kommt drauf an, was man jetzt gerade hat und was für Klone man züchtet, ist es eins oder das andere. Aber ganz klar, wenn es Indica oder Sativa oder Hybrid ist.
Deswegen kann man sich aber als Patient eigentlich gar nicht auf die reinen Strain-Namen verlassen, wenn man eine Wirkung bevorzugt sucht. Also wenn ich jetzt denke, ich brauche auf jeden Fall, was nehmen wir für eine Sorte? Eine Afghani, damit wir mal bei dem klassischen Indica bleiben. Eine Afghani-Sorte brauche ich für meine Erkrankung, die hilft mir am besten. So, dann suche ich jetzt eine Afghani-Sorte, weil ich ich war mal bei einem Kumpel, der hatte eine Afghani, die hat mir super geholfen bei meiner Entzündung. Und dann suche ich mir aus der Apotheke eine Afghani-Strain aus, habe aber eine komplett andere Wirkung. Das ist dann halt so das Problem. Man kann sich nicht auf die Namen beruhen, im Endeffekt. Weil es halt bei jedem Anbauer unterschiedlich sein kann.
Und deshalb sind die Terpene so wichtig. Genau. Es gibt ja auch schon sämtliche Online-Apotheken, wo man nach Terpenen filtern kann.
Ja, das stimmt.
Das finde ich unwahrscheinlich interessant. Und auch wenn man sich mit einem Apotheker unterhält, die müssten einem eigentlich auch sagen können, okay, wie sieht es mit den verschiedenen Terpenen aus? Mhm. Was tut einem gut? Aber wie gesagt, da ist die Wissenschaft schon wieder, die hinkt hinterher, weil es zu den verschiedenen Terpenen einfach keine Studien gibt.
Ja, das stimmt.
Und jeder Körper ist wiederum anders, also man muss es selber ausprobieren. Und wenn man sagt, ja, okay, dieses THC plus diese drei Terpene, die tun mir eigentlich in der Regel, tun sie mir gut, vielleicht lieber nicht, dann sollte man schon sehen, dass man diese drei Terpene hat.
Ja, das wären bei mir Pinen, Myrcen, Linalool, Humulen. Das wären, glaube ich, so meine vier Lieblingsterpene.
Und dann muss man hoffen, dass die Blüten selbst getestet sind für die Terpene und dass das nicht von der Bibliografie kommt.
Mhm. Stimmt, das ist dann auch nochmal unterschiedlich. Eieiei. Also ihr merkt schon, das Thema ist sehr komplex und auch sehr verwirrend kann es sein, gerade wenn man da vorher noch nicht so viel mit zu tun hatte. Mich würde mal interessieren, was ihr von dem Indica Sativa Komplex so haltet. Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu lesen. Sekundäre Pflanzenstoffe, ja, also wenn wir das
Tapir-Thema. Aber warte mal, gehen wir mal eben schnell zum anderen. Ich möchte nämlich auch ganz gerne wissen, die Wissenschaft sagt, es gibt keine Unterschiede.
Mhm.
Full stop. Das sind alles Hybride.
Mhm.
Das ist der totale Schwachsinn, denn die sind so weit zurückgekreuzt. Vor 30 Jahren konnte man schon keine Landrassen finden. Jetzt mit dem Recreational Markt in Kanada kannst du das noch weniger finden.
Ja.
Aber zur gleichen Zeit, es gibt sehr viele Leute, die sagen, hey, für mich, das funktioniert so. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz interessant, zu sehen, was der Unterschied ist. Was sagen die Leute selbst und was sagt die Wissenschaft?
Das stimmt.
Die Lagune dazwischen.
Ich wollte gerade sagen, es geht wahrscheinlich weit auseinander.
Ja.
Was wollte ich gerade noch mal sagen? Ach ja, Fiol und Ester. Genau, und wenn wir das ganze Boot oder das Fass der Terpene aufmachen, dann muss man tatsächlich auch noch ein anderes Fass aufmachen. Es gibt ja noch mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die in die Wirkung von Cannabis eintreten. Ich meine, das Thema Terpene ist neu und es ist auch gut, dass das jetzt mit aufgeworfen wird. Aber es gibt ja noch andere Pflanzenstoffe, Duftstoffe, die in der Cannabispflanze sind.
Über 500.
Genau.
Es gibt auch noch jede Menge mehr Cannabinoide.
Ja.
Wir sprechen ja immer nur von einer Handvoll.
Genau.
Dann, also das ist eine unwahrscheinlich komplexe Pflanze. Und deshalb, wenn man das nur auf ein Ding runterbricht.
THC. Ersten Fall bei uns, genau.
Es ist überhaupt weltweit. Die Wirkung ist ganz, ganz anders. Und dann ist noch jeder hat sein eigenes Endokannabinoid-System. Jeder reagiert total anders auf diese Sachen. Und deshalb ist es auch so, dass wenn Leute nur THC zu sich nehmen, haben sie eine Wirkung. Wenn sie die gleiche THC-Menge als Full Spektrum oder als ganze Pflanze nehmen, haben sie eine ganz andere Wirkung. Ja. Und das ist ja dieser Entourage-Effekt vom Cannabis. Und da, wir sind einfach nicht so weit, dass wir das wissenschaftlich erklären können. Die Israelis, die forschen, die suchen sich die einzelnen Sachen aus und forschen, um zu sehen, ja, okay, was kann das machen? Ist irgendein Cannabinoid hat antitumorale Fähigkeiten. Da sind sie gerade dabei, das in vivo und in vitro zu testen, mhm. nicht? Und bei anderen machen sie das auch so. Aber wie funktioniert die ganze Pflanze zusammen? Das können wir einfach nicht erklären.
So unerforscht. Nee. Also das ist so eine komplexe Pflanze, das stimmt. Thiole, Ester, alles Mögliche spielt da noch mit ein. Das, und wahrscheinlich
500.
Noch, genau, und wahrscheinlich und die, noch Sachen, die wir gar nicht kennen bisher.
Über 500 und die ja, wie soll ich das sagen? Also die beeinflussen sich ja selbst, wenn ich sage, hier, ich nehme dies, davon schläfst du ein, aber das mische ich dir mit diesem, dann schläft man da vielleicht nicht mehr mit ein.
Also sondern hat Gedankenspiralen oder so. Ja,
zum Beispiel.
Ja, genau. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man mit seinem Arzt zusammen die Sorten durchtestet. Also es kann jetzt nicht sein, dass ihr zu eurem Arzt gebt, der Arzt sagt euch eine Sorte und ihr bleibt bei dieser Sorte. Hundertprozentig wird es noch andere Sorten geben, die besser sind oder schlechter sind. Mhm. Aber bis ihr das rausgefunden habt, müsst ihr einfach testen.
Oder sagen, ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht.
Genau, ja.
Wenn man nur eine Sorte ausprobiert hat.
Ja, das ist aber dann, finde ich, ein bisschen schade. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein ADHS-Patient ist, man kriegt seine erste Sorte verschrieben, kriegt dann eine anregende Sorte und sagt dann, oh nee, das mit dem Cannabis, ey, das passt überhaupt nicht, das wird ja alles nur viel schlimmer, ich bin voll abgegangen. Genau das gleiche bei Depressionspatienten, die dann vielleicht ein Gedankenkarussell kriegen. Da wäre es einfach schade, dann in der Statistik unter Cannabis hat mir nicht geholfen zu laufen, nur weil man nicht den richtigen Strain gefunden hat oder das richtige Kultivar oder den richtigen Anbauer mit dem richtigen Strain. Das ist dann halt schon ein bisschen schade. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass man da auf jeden Fall viel ausprobiert einfach. Ja.
Weil wenn man sich das überlegt, es funktioniert halt nicht so wie ein typisches Antibiotika.
Ja.
Man hat diese Bakterien, man nimmt dieses Antibiotika, fertig. Das ist aber dann eher so wie bei Schmerz. Bei Schmerzpatienten, die probieren ja auch ein verschiedenes Cocktail mit verschiedenen Medikamenten aus. Und das wird für sie persönlich eingestellt. Und so ist Cannabis auch. Das ist sehr, sehr persönlich.
Genau, das stimmt. Das ist gut gesagt. Ein persönliches Medikament.
Wenn ich Migräne habe, bedeutet nicht, dass das für mich funktioniert, was für dich funktioniert.
Auf jeden Fall. Das merke ich ja auch. Also ich habe ja halt Morbus Crohn und wenn ich meine die Strain Reviews mache und wir darüber unterhalten, es gibt viele, die Morbus Crohn haben, die sagen, ja, ich gehe damit, die Sorte hilft mir auch. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ging gar nicht. Hat meine Darmprobleme gar nicht gelindert. Also das merkt man halt auch. Ja. Wenn ihr jetzt eine Sorte auf den Markt gebracht habt und es kommen unterschiedliche Chargen, unterscheiden sich die Chargen stark im THC, CBD oder in den Terpengehältern oder ist es relativ stabil?
THC, CBD dürfen sich nicht unterscheiden. Wir haben ja besondere Specs, die wir treffen müssen und da müssen sie reinfallen. Es bedeutet, dass man kann auch verschiedene anmelden, nicht? Und dann fallen sie entweder ins eins oder das andere. Das geht natürlich, aber das muss hundertprozentig kontrolliert sein. Was Terpene anbelangt, die müssen wir nicht testen. Mhm. Da sind wir nicht zu gezwungen, wir müssen da überhaupt nichts mitmachen. Wir machen das und wir haben gesehen, wenn wir die ersten paar Chargen kriegen, ist da schon eine Variation bei den Terpenen, besonders bei den ersten Chargen, die ein Anbauer anbaut. Aber sobald das gut eingependelt ist, inzwischen sind sie eigentlich ziemlich konstant. Mhm. Da ist ein bisschen Variation drin, aber die Top-Terpene, die bleiben die Top-Terpene, das schaukelt eigentlich nicht viel.
Also wenn die Grower sich erstmal eingespielt haben, dann läuft's.
Ja.
Okay. Ja, das ist doch schön zu wissen, zumindest für die Patienten.
Das heißt, vielleicht auch als Patient, der gerade seine neue Sorte testen möchte, sollte er vielleicht nicht gerade die erste Charge von der neuesten Sorte auf den Markt nehmen, sondern vielleicht eine, die schon seit ein oder zwei Jahren auf dem Markt ist, wo er weiß, okay, die Qualität ist gleichbleibend, ich kriege da auch immer das Gleiche.
Ja. Und dann bist du eigentlich normalerweise auch eher lieferfähig, nicht? Aber zur gleichen Zeit, es gibt ja die Trends. Also wird man die gleiche Strain doch noch immer längerfristig bringen? Das sind natürlich die großen Fragen. Und wenn man sich den Recreational-Markt in Kanada anguckt, die Trains, das wechselt sich wie die Schminkkollektion von einem Jahr zum nächsten, nicht? Also, wenn du Patient bist, hast du denn ein Problem, wenn deine
Wird spaßig, ja.
Ja, wenn deine Strain denn nicht mehr trendy ist.
Ja, das ist wirklich traurig. Das wird, glaube ich, wirklich noch ein Problem. Auch wenn der legale Markt hier kommt. Wenn wir jetzt schon, das Thema können wir ja auch noch mal kurz anschneiden. Wie stellst du dir den legalen Cannabismarkt in Deutschland vor? Was denkst du, was für ein Gesetz wir bekommen werden?
Ah, okay. Also N gleich 1, Anna.
Genau.
Das hat mit persönliche der Firma Meinung. Überhaupt nichts zu tun und mit all den anderen Sachen Meinung. Überhaupt auch nicht. Also wenn ich das sehe, was haben wir? Wir müssen darauf achten, dass die Leute sicher sind. Mhm. Nicht? Also GMP finde ich super. Das schützt uns alle und da haben wir so viel Energie reingesteckt oder Deutschland überhaupt, das sollte man beibehalten. Ich denke, die einfachste Art und Weise zu legalisieren wäre durch ein OTC-Verfahren, Over-the-Counter, so wie ein Voltaren, Paracetamol etc. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das als BTM eingestuft war oder nicht, aber da gibt es schon einen Weg, das zu machen. Es würde dann weiter über die Apotheke gehen, das ist einfach am einfachsten. Nicht? Da muss man keine Dispensaries aufbauen.
Zumindest am Anfang nicht.
Ja, genau. Mhm. Es geht schnell. Man hat geschultes Personal. Man muss sich keine Sorgen machen, dass Minderjährige das bekommen. Das geht einfach in der Apotheke nicht. Und natürlich hat man das große Problem, dass man ja nicht als Genussmittel importieren kann. Es gibt ja die UN-Convention, die das als Narkotik eingestuft hat. Und deshalb darf man für Genusszwecke nicht importieren. Und ich denke nicht, dass es möglich ist, die Mengen und die Qualität anzubauen, die der deutsche Markt braucht in Deutschland. Die Energiekosten sind einfach viel zu hoch.
Ja, und der Bedarf ist auch viel zu hoch.
Ja. Und wenn es im OTC-Bereich bleibt, dann ist es ja noch immer ein Medikament. Also darf man noch immer importieren. Ob es nun Freiwahl oder Sichtwahl ist oder keine Ahnung was, das ist was ganz anderes. Aber so ist die Patientenversorgung gesichert.
Das stimmt.
Nicht? Die Qualität ist gesichert.
Man hätte nicht mehr die BTM-Probleme.
Die BTM-Probleme hast du nicht mehr. Mhm. Man hat auch nicht die Probleme mit den minderjährigen Kindern. Mhm. Die Apotheke, die kennen sich aus. Man kann weiterhin importieren. GMP ist auch noch immer da. Und?
Man hätte Verfügbarkeit.
Genau.
Also eigentlich wäre es optimal, das stimmt. Also quasi Cannabis als freiverkäufliches Arzneimittel. Genau.
Das wäre meine Wahl. Aber wie gesagt, N gleich 1.
Ja, genau. Also das haben jetzt alle gehört. Vielleicht hat ja auch jemand von der Politik zugeschaut. Das wäre auch eine Möglichkeit, die ihr umsetzen könntet.
Was ist Freiwahl und Sichtwahl?
Freiwahl und Sichtwahl? Freiwahl ist das, wo du in die Apotheke läufst und das kannst du dir selber nehmen.
Sowas wie Kamillentee.
Kamillentee, Vitamine. Sichtwahl, wenn du ein Paracetamol haben möchtest, das ist da hinten. Also das muss die Apotheke dir holen.
Ich hoffe, wir konnten jetzt mal ein bisschen Licht in das Dunkle der Indica-Sativa-Problematik bringen. Ich denke mal, wir werden da noch ein paar weitere Folgen zu machen, um das wirklich mal auseinanderzunehmen. Vielleicht auch auf die einzelnen Indica-Indica, auf die Indica-Sativa, auf die Indica-Afghani einzugehen. Dass wir da mal uns das mal alles ein bisschen genauer anschauen können. Vielen Dank, Anna, auf jeden Fall für das Interview. Das war sehr spannend und hat auf jeden Fall was gebracht.
Ja, danke dir. Und mein Key Takeaway, guckt euch die Terpene an.
Ja, also wirklich auf die Terpene achten.
Ja.
Macht euch noch einen schönen Tag und bleibt schön heiter.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
Wir bieten Fairtrade Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens.
Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.